Himmlischer Vater, wir möchten dich bitten, dass du jetzt wirklich durch dein Wort etwas in uns bewirkst, dass du durch Mauern brichst, dass du Dinge wegnimmst, die uns von dir fernhalten, dass du uns aufbaust in den neuen Menschen, der vor dir stehen kann, durch Jesus Christus. Bitte wirke du jetzt durch dein Wort in der Kraft deines Geistes. Amen. Jetzt hören wir die Lesung. Die Lesung ist aus dem zweiten Buch Mose, Buch Exodus, Kapitel 7, die Verse 1 bis 13. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde, und dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten, damit ich meine Zeichen und Wunder im Lande Ägypten zahlreich werden lasse. Und der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Und Mose und Aaron handelten genauso, wie ihnen der Herr geboten hatte. Genauso handelten sie. Und Mose war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre alt, als sie zu dem Pharao redeten. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Wenn der Pharao zu euch sagen wird, tut ein Zeichen, um euch auszuweisen, so sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor den Pharao hin. Dann wird er zur Schlange werden. Da gingen Mose und Aaron zum Pharao und handelten genau so, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor den Pharao und vor seine Knechte hin, und er wurde zur Schlange. Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen, und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin, und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Doch das Herz des Pharao verstockte sich, und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte.
Was wir gerade gehört haben, ist gewissermaßen der Vorspann zum Predigttext. Heute kommen wir zu den neun Plagen, und das heißt, ich möchte euch bitten, die Bibeln aufzulassen, denn wir werden, also die 10 Plagen, aber wir werden uns nur die ersten 9 anschauen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr die Bibel auflasst, denn wir werden einiges lesen während der Predigt, damit wir diese 9 Plagen gut mitverfolgen können. Also lasst eure Bibeln ruhig offen. Wenn man uns fragen würde, was oder wie Gott ist, was würden wir antworten? Ich denke, die meisten von uns hätten wahrscheinlich eine mehr oder weniger klare Vorstellung, was wir sagen würden. Manche von uns würden ihn vielleicht als unpersönliche Macht sehen, die alles im Universum im Gleichgewicht hält und wirklich auch der erste Grund ist, warum es gibt, was es gibt. Das ist der Gott aller Star Wars, wenn man so will. Andere würden sich mit der Idee eines unpersönlichen Gottes vielleicht weniger zufrieden geben wollen. Für sie macht es mehr Sinn, dass persönliche Menschen auch von einem persönlichen Gott geschaffen wurden. Aber damit sind wir nur einen Schritt weiter, denn auch wenn Gott ein persönlicher Gott ist, welche Persönlichkeit hat er denn dann? Ist er ein gutmütiger Opa mit Rauschebart, immer milde von einer Wolke herablächelnd? Oder ist er ein strenger Polizist, stechendem Blick und erhobenem Zeigefinger? Ist Gott ein Kumpel, mit dem man gut Party machen kann, oder fühlt Gott sich eher an wie ein entfernter Verwandter, der nur ab und zu mal auftaucht und von dem man ehrlich gesagt nicht genau weiß, was man mit ihm anfangen soll? Das zweite Buch Mose, das Buch Exodus, ist ein Buch, um Gott kennenzulernen. Gott offenbart sich uns darin, damit wir zusammen mit dem Rest der Bibel Gewissheit darüber haben können, wie Gott ist. Gott lässt uns nicht im Unklaren. Auch heute erfahren wir wieder mehr über Gott, aber diesmal gestaltet es vielleicht nicht ganz so einfach. Heute geht es um die 10 Plagen. Gott bringt 10 Plagen über Ägypten, damit der König von Ägypten, der Pharao, das Volk Israel aus der Sklaverei gehen lässt und in das gelobte Land entlässt. 10 Plagen also, von denen wir uns heute die ersten 9 anschauen. Hier ist eine Aufzählung. Die erste, Wasser, das Wasser des Nil und überhaupt das Wasser in ganz Ägypten wird zu Blut verwandelt. Als nächstes überzieht Gott das ganze Land mit Fröschen. Und dann kommen Mückenschwärme direkt danach. Gott schickt Hundsfliegen. Das sind tropische Parasiten, die sich richtig böse an einem festbeißen können. Danach kommt eine Viehseuche und danach kommen Geschwüre über die Ägypter. Hagel und Heuschrecken vernichten das Land und die Vegetation darauf. Und am Ende wird alles mit einer so dichten Finsternis überzogen, dass man sie mit Händen greifen kann. Das sind die ersten 9 Plagen, die wir uns heute gemeinsam anschauen. Und die Frage ist, wie ist dieser Gott, der Gott der Plagen? Diese Plagen sind übrigens in jeweils 3 Abschnitte von je 3 Plagen aufgeteilt. Entsprechend werden wir uns auch in der Predigt werde ich die Predigt in 3 Teile aufteilen. Aber das Erstaunliche, bevor wir anfangen, ist vielleicht, dass Gott sich durch diese Plagen Menschen zu erkennen geben will. In den Plagen zeigt Gott, wer er ist. Kommen wir zu der Lesung. Gerade eben hatten wir Kapitel 7, Vers 5, dort heißt es, die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Durch die Plagen sollen die Ägypter Gott kennenlernen. Und sie werden die Erfahrung machen müssen, was es bedeutet, sich diesem Gott zu widersetzen. Die Ägypter sind die eine Seite, aber nicht nur sie sollen Gott in den Plagen kennenlernen, sondern wenn wir uns Kapitel 10, den Anfang anschauen, dann gilt dasselbe auch für die Israeliten. Schauen wir uns das an, am Anfang, Vers 1. Da sprach, ich hoffe, ihr könnt so schnell blättern, da sprach der Herr zu Mose, geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, und hier kommt es, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue, und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe. Damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Alle sollen erkennen in den Plagen, dass Gott Gott ist. Und wie wir gerade gelesen haben, gilt das nicht nur für die Augenzeugen, sondern für die Kinder und die Kindeskinder. Menschen sollen erfahren, wie Gott ist. Und nur ganz nebenbei, wer sich fragt nach Martens letzter Predigt, ob es denn Hinweise gibt, dass diese Plagen tatsächlich geschehen sind. Es gibt gute Hinweise darauf, auch Wissenschaftler sagen, es gibt gute Hinweise darauf, dass diese Plagen tatsächlich stattgefunden haben. Hier im Text gibt es mehrere Andeutungen auf Augenzeugenbemerkungen, die uns recht sicher sein lassen können, dass diese Plagen tatsächlich stattgefunden haben. Mit anderen Worten, die Welt soll wissen, wer Gott ist. Von diesen Plagen. Diese Plagen sind kein peinlicher Ausrutscher Gottes, kein dunkler Flecken auf seiner ansonsten weißen Weste, sondern Gott teilt uns darin etwas sehr Wichtiges über ihn mit. Er teilt uns mit, wie er ist. Schauen wir uns jetzt also die ersten 3 Plagen an. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass Gott mehr ist als nur ein Zauberer. Und ich denke, der eine oder andere kann vielleicht ein gewisses Understatement erkennen. Gott ist mehr als ein Zauber. Beginnen wir in Kapitel 7, Vers 10. Das ist am Ende der Lesung. Dort heißt es, dort wirft Aaron seinen Stab hin. Also ich habe hier so einen Stab. Der Stab wird zur Schlange, obwohl Aarons Stab wahrscheinlich etwas größer ist. Ich habe ihn mir vorhin von Max ausgeliehen. Sprich, er wirft diesen Stab auf den Boden und er wird zur Schlange. Ist mir persönlich schon nie gelungen. Und ich kenne auch sonst niemanden, der diesen Trick kennt, weiß, wie er funktioniert. Also sprich, es ist ein mächtiges Zeichen, dass Gott wirklich hinter diesen Zweien steht und dass er sie zu ihrer Mission bevollmächtigt hat. So weit, so gut. Doch was geschieht dann? Etwas völlig Unerwartetes, denn die Zauberer des Pharao machen dasselbe. Vers 11 und 12, da rief der Pharao, die Weisen und Zauberkundigen und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Gott auf einer Stufe mit Zauberern? Natürlich wird direkt deutlich, welche Seite die stärkere ist. Aarons Stab verschlingt die anderen Stäbe. Aber man fragt sich trotzdem überrascht, warum können die anderen das auch? Dass der Schöpfergott die nötigen Ressourcen hat, das ist zu erwarten. Aber woher bekommt denn die andere Seite diese Macht? Und dasselbe geschieht dann auch bei den ersten zwei Plagen. Zuerst verwandelt Aaron das Wasser des Nil und überhaupt alles Wasser in Ägypten in Blut. Doch was lesen wir in Vers 22? Dort lesen wir, aber die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und so verstockte sich das Herz des Pharao und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Ob das jetzt hilfreich ist, ist eine Sache, die man debattieren kann. Wäre es nicht besser, wenn wieder Wasser aus dem Wasserhahn kommen würde und kein Blut? Aber trotzdem, auch die Gegenseite kann das. Wie erklären wir uns das? Und wir sollten nicht denken, dass es sich hierbei um Tricksereien handelt, denn das wird dem Ganzen hier nicht gerecht. Sondern wir erhalten an dieser Stelle einen Einblick, wenn man so will, hinter die Kulissen. Und es scheint klar, dass hier mehr als nur menschliche Fähigkeiten im Einsatz sind. So wie Gott hinter Mose steht, so steht auch hinter dem Pharao und seinen Zauberern eine unsichtbare, eine geistliche Macht, die sich Gott aufs Heftigste widersetzt. Das ist der Konflikt, der sich hier abspielt. Es ist natürlich bald aus mit dieser Macht. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir einmal, können die Zauberer noch mithalten, als Aaron das ganze Land von Fröschen wimmeln lässt. Die zweite Plage, da heißt es in Kapitel 8, Vers 3, und die Zauberer taten dasselbe und ließen Frösche über das Land Ägypten kommen. Und wieder denkt man, weniger ist mehr. Also sie stellen sich schon so ein bisschen dilettantisch an. Und irgendwie ist auch klar, dass ihre Kräfte letztlich nicht für den Pharao arbeiten, sondern für die Gegenseite. Gott benutzt diese Zauberer, wie er will. Und bei der dritten Plage ist dann allerdings vollends Schluss. Aaron streckt seinen Stab aus, wirft Staub auf die Erde und aus dem Staub wird eine schlimme Mückenplage. Und Vers 14, dort heißt es, die Zauberer aber versuchten, mit ihren Zauberkünsten auch Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über die Menschen und das Vieh, da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Aber wieder, das Herz des Pharao war verstockt, sodass er nicht auf sie hörte, wie der Herr es gesagt hatte. Das ist dieser Refrain, der kommt jedes Mal am Ende. Also hier hängen die Zauberer nach drei Runden K.O. in den Seilen. Sie erkennen früh, dass sie es hier wirklich mit Gott zu tun haben. Und das ist ja genau das, was Gott auch erreichen will. Sie sollen erkennen, dass er Gott ist. Eigentlich ist an dieser Stelle schon alles klar. Sie wissen, dieser Gott ist der Schöpfer Gott. Er allein hat die Kontrolle über das Wasser und macht damit, was er will, Blut. Er hat die Kontrolle über das Land, das er mit Fröschen flutet, wenn man so will. Und er kontrolliert auch die Luft, die Mückenschwärme in der Luft. Wasser, Land, Luft. Komplette Kontrolle. Wie man es vom Schöpfergott erwarten würde. Widerstand ist zwecklos. Das, so könnte man die Botschaft der ersten drei Plagen umschreiben. Es ist eine vergleichsweise milde Botschaft. Kaum einer kommt zu Schaden bei der ganzen Angelegenheit verglichen mit dem, was noch kommt. Das Herz des Pharao ist verstockt. Er hört nicht auf die Zauberer und deshalb muss er die weiteren Konsequenzen tragen. Schauen wir uns nun die nächsten drei Plagen an. Gott macht einen Unterschied. Also wir haben gerade die Macht des Schöpfers gesehen und tatsächlich lehnt sich dieser Bericht von den Plagen mit vielen Anspielungen an die Schöpfungsgeschichte an. Schöpfungsgeschichte und die 10 Plagen haben viel gemeinsam. Wörter, Ideen, Konzepte. Und das ist kein Zufall. Denn hier handelt es sich auch um eine Schöpfung. Die 10 Plagen erzählen von einer neuen Schöpfung Gottes, nämlich der Schöpfung seines Volkes. Dass er aus der todbringenden Sklaverei des Pharao in Ägypten herausführt in das neue Land, ins verheißene Land, zum neuen Leben. Es ist eine Schöpfung und auch im zweiten Dreierzyklus, wenn wir uns den gleich anschauen, tritt Gottes schöpferisches Handeln darin zutage, dass der Schöpfergott eine Unterscheidung macht. Vielleicht erinnert ihr euch an den Schöpfungsbericht. Gott trennt am Anfang Licht und Finsternis, Wasser und Trockenes, Tag und Nacht und alle Pflanzen und Tiere nach ihrer Art. Gott scheidet alles voneinander. Er trennt alles. Das ist das, was er als Schöpfer tut. Und genauso scheidet Gott sein Volk von Ägypten. Zuerst sehen wir das in der vierten Plage, den Hundsfliegen, lesen wir von 8,16, Kapitel 8, Vers 16. Da sprach der Herr zu Mose, mache dich morgen früh auf und tritt zum Pharao. Siehe, er wird ans Wasser gehen und spricht zu ihm. So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so will ich über dich und über deine Knechte und über dein Volk und über deine Häuser Hundsfliegen kommen lassen, dass die Häuser der Ägypter und das Felk, auf dem sie sind, voller Hundsfliegen werden sollen. Und hier kommt die Unterscheidung. Und ich will an demselben Tag etwas Besonderes tun mit dem Land Gosen, wo mein Volk wohnt, sodass dort keine Hundsfliegen sein sollen, damit du erkennst, wieder die Erkenntnis, dass ich der Herr inmitten des Landes bin. Dann noch ein Vers, Vers 19. So will ich Erlösung setzen zwischen meinem und deinem Volk. Morgen soll das Zeichen geschehen. Schauen wir uns gleich noch die fünfte Plage an. Kapitel 9, Vers 4. Dort heißt es wieder, ist wieder die Rede von einem Unterschied, diesmal bei der Viehseuche. Dort heißt es, der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh Israels und dem Vieh der Ägypter, sodass von allem, was den Kindern Israels gehört, kein einziges sterben wird. Gott macht einen Unterschied zwischen Israel und Ägypten. Wie genau findet diese Unterscheidung statt? Wir wissen es nicht genau. Aber gerade eben in Kapitel 8, Vers 19, schaut nochmal, da wurde sie wie bezeichnet als Erlösung. Der Unterschied besteht darin, dass Gott sein Volk erlöst. Wovon erlöst er sie? Zunächst einmal von der Wucht der Plagen. Später kommt dann noch die Erlösung aus der Sklaverei hinzu. Also in den ersten drei Plagen hat sich der Gott Israels als Schöpfergott zu erkennen gegeben. Jetzt kommt die Botschaft des zweiten Zyklus. Hier lernen wir Gott als Erlöser kennen. Er unterscheidet, er trennt sein Volk von allen anderen, indem er es bewahrt und erlöst. Das ist der Unterschied. Wir werden noch sehen, dass diese Unterscheidung keine feste Unterscheidung ist. Denn am Anfang des dritten Zyklus bietet Gott Schutz an, denen, die sein Wort fürchten. Sie können flüchten vor dem Hagel. Aber jetzt an dieser Stelle sehen wir eine Unterscheidung, die Bewahrten, das Volk Gottes, und die, die den Plagen ausgesetzt sind. Pharao befindet sich im Krieg mit Gott, muss einiges einstecken, es sieht nicht gut für ihn aus, aber auch die, die zu ihm gehören, die sich mit ihm verbünden, wenn man so will, sind mit ihm am Verlieren. Und das Einzige, was ihnen letztlich übrig bleibt, angesichts der Übermacht Gottes, ist zu Gott überzulaufen, bevor Schlimmeres geschieht. Am Ende, als Israel aus Ägypten auszieht, sehen wir, ist viel anderes Volk mit dabei. Die Rettung ist für alle, die das Wort Gottes fürchten. Heute gibt es zwar kein Pharao mehr, aber es gibt trotzdem viele, die sich Gott widersetzen. Im Großen, im Kleinen wollen wir nicht anerkennen, dass Gott Schöpfer ist. Deshalb haben wir gerade das Sündenbekenntnis gebetet. Und wenn heute jemand hier sitzt, der zu dieser Gruppe gehört, die sich noch grundlegend dagegen widersetzt, dass Gott der Schöpfergott ist und dass wir ihm Gehorsam schulden, so wie der Pharao Gehorsam schuldet, dann möchte ich dich eindringlich bitten, gegen Gott kann man nur verlieren. Also wechsle die Seiten, bevor Schlimmeres geschieht. Denn wir können Gott hier auf zwei Weisen erkennen. Es kommt vom Blickpunkt ab, auf den Blickpunkt an. Die einen erfahren die Plagen an sich, die anderen erfahren die Plage als Rettung für sich. Und wer zu Gottes Volk gehört, das heißt heute, wer dem Herrn Jesus Christus vertraut, der wird Gott als Beschützer und Erlöser kennenlernen. Der steht auf der richtigen Seite und er hat von Gott nichts zu befürchten. Dieses Angebot ist da. Und ein solcher Seitenwechsel wird umso dringlicher, wenn wir uns die dritte Phase anschauen. Die dritte Phase der Plagen. Hagel, Heuschrecken, Finsternis. Schaut euch an, wie diese dritte Phase in Kapitel 9 angekündigt wird. Verse 13 und 14. Also jede Phase beginnt damit, dass Mose am Morgen hingehen soll, zum Pharao, vor den Pharao treten soll. Und auch, das ist auch hier wieder der Fall. Da sprach der Herr zu Mose, mache dich am Morgen früh auf und tritt vor den Pharao und sprich zu ihm, so spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Sonst will ich diesmal alle meine Plagen gegen dein Herz richten und gegen deine Knechte und gegen dein Volk. Und warum? Damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. Der Pharao weigert sich anzuerkennen, dass Gott wirklich Gott ist. Und die Warnung Gottes hier ist ganz klar, wenn du dich weiterhin weigerst, das anzuerkennen, dann wirst du am Ende alles verlieren. Du kannst gegen Gott nur verlieren, sagt Mose hier zum Pharao. Bis jetzt hat Gott seine Hand noch zurückgehalten, aber lesen wir weiter in Vers 15. Da sagt Gott zum Pharao, denn ich hätte meine Hand schon ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt worden wärst. Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Wenn du dich aber meinem Volk noch weiter entgegenstellst und es nicht ziehen lassen willst, siehe, so will ich morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel fallen lassen, wie er in Ägypten bisher nicht gewesen ist, seit der Zeit, da es gegründet wurde, bis jetzt. Die Botschaft an Pharao lautet, noch ist es nicht zu spät einzulenken. Aber die Zeit läuft ab. Ein einzigartiges Gericht wird über Ägypten stattfinden, wenn du nicht umkehrst. Das Herz des Pharao ist verstockt. Lass das nie mit deinem Herzen geschehen. Denn das Ende des Pharao ist ein Bild für alle, die sich Gott widersetzen. Also unsere zwei Antworten auf die Frage, wie lernen wir Gott hier kennen, ist Schöpfer und Erlöser. Wie offenbart sich Gott also hier in Phase 3? Na, lass es mich so ausdrücken. Was für Israel Schöpfung und Erlösung bedeutet, das ist für Pharaos Ägypten das Gegenteil. Hagel und Heuschrecken werden am Ende nichts zurücklassen. Und so wie am Anfang der Schöpfung das Wort Gottes steht, es werde Licht, so steht hier am Ende eine Finsternis, die greifbar ist. Eine Finsternis, die das Ende bedeutet. Hier im dritten Teil sehen wir Gottes Entschlossenheit. Gottes Entschlossenheit, sein Volk aus Ägypten zu retten. Nichts kann ihn dabei aufhalten. Gottes entschlossenes Handeln ist kein Ziel an sich, sondern er zeigt damit, wie wichtig ihm die Gemeinschaft mit seinem Volk ist. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und er wird sein Volk und die Gemeinschaft mit ihm um keinen Preis aufgeben. Heutzutage definiert sich diese Gemeinschaft über den Glauben an Jesus Christus. Ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen, bringt uns in die Gemeinschaft von Gottes Volk. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann will Gott dieselbe Gemeinschaft auch mit dir. Gott ist zu 100% entschlossen. Er garantiert dir, dass sich nichts und niemand zwischen dich und Gott stellen kann. Nichts und niemand. Das zeigt er hier an den Plagen. Nichts kann das Volk von seinem Gott trennen. Das ist heute noch genauso. Mit Gott an deiner Seite bist du vollkommen sicher, weil es niemanden gibt, so wie wir es gerade gelesen haben, der Gott gleich ist. Absolut niemanden. Es gibt niemanden, der auch nur annähernd dieselbe Macht hätte wie unser Schöpfer. Und schon gar nicht jemand wie Pharao mit seinem infantilen "Ich will aber nicht". Gott ist dazu entschlossen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und hier zeigt er am Pharao, was geschieht, wenn sich etwas diesem Plan widersetzt. Die Plagen sind für uns ein Zuspruch. Ein Zuspruch für Gottes kompromisslose Hilfe. Sein Gericht über den Pharao wird zur Rettung für sein Volk. Und so werden die Plagen für uns zu einem Grund der Freude. Ein Grund, warum wir Gott loben und preisen, weil er uns rettet, weil er sein Volk rettet, damals und heute. Wie also reagieren wir auf diese Offenbarung, wie Gott ist? Ich denke, das kommt darauf an, auf welcher Seite wir im Moment stehen. Alles hängt davon ab, ob wir zu Gottes Volk gehören. Und das bedeutet heute, alles hängt davon ab, ob wir Jesus unser bedingungsloses Ja gegeben haben. Die Möglichkeit dazu steht allen offen. In der Sprache hier im Exodus, Buch Exodus, könnte man sagen, niemand muss als Ägypter unter dem Pharao leben. Wir alle können ein Ja zu Jesus aussprechen. Und wir sind dazu aufgerufen, das zu tun. Denn dann verheißt Gott uns Rettung. Wer dieses Ja gegeben hat, der muss vor diesen Plagen und dem Gott dahinter nicht mehr erschrecken. Denn all sein Handeln ist auch heute noch vollkommen darauf ausgelegt, sein Volk zu erretten. Und sein Volk sind wir. Mit derselben Entschlossenheit wie damals wird er seine Macht auch heute einsetzen, damit du durch Jesus Christus gerettet bist und gerettet bleibst. Der Apostel Paulus greift das im Neuen Testament auf. Und deshalb will ich zum Abschluss aus einigen Versen im Römer Kapitel 8 diese Erkenntnis wiedergeben. Römerbrief, Kapitel 8, Verse 8, 38 und 39. Dort heißt es: Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott liebt dich und seine Liebe für dich ist so fest, so stark, so mächtig, dass er nichts zwischen dich und ihn kommen lässt. Warum danken wir nicht zum Abschluss dem Herrn, dass er mit solcher Entschlossenheit, mit solch großer Liebe an seinem Volk festhält? Und warum beten wir nicht auch, dass viele andere Menschen das erkennen und die Seiten wechseln und Ja sagen zu Jesus Christus? Himmlischer Vater, wir preisen dich, denn du hast eine Liebe für uns, die wir nicht begreifen können. Sie ist so groß und unverdient, dass wir darüber nur staunen können. Wir erkennen deine Macht und deine Entschlossenheit, uns zu erlösen, hier in diesen Plagen. Und dafür danken wir dir. Vater, wir danken dir auch, dass du uns durch Jesus den Weg in dein Volk geschenkt hast. Wir müssen ihm nur vertrauen und schon sind wir gerettet. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, lass diese Errettung nach draußen gehen, an die vielen Menschen, die Gott nicht kennen, damit sie vor deinem Gericht gerettet werden, damit sie nicht die Plagen über sich ergehen lassen müssen, sondern deine Bewahrung, deinen Schutz, deine Erlösung und deine Liebe. Denn so willst du erkannt werden. Und wir bitten dich, mach Herzen weich. Mach unsere Herzen weich. Mach verstockte Herzen in Leipzig, in Deutschland und weltweit weich, damit sie zu dir umkehren, damit sie deine Macht anerkennen und sich dir unterordnen und dir mit derselben Liebe begegnen, die du uns gezeigt hast. In Jesus Christus. Amen.